Amen. Amen. Setzt euch bitte. Guten Morgen. Was für ein starkes Zeugnis auch von dir, Jakob. Ich liebe Zeugnisse. Ich habe diese Woche auch etwas erlebt in einem ganz anderen Bereich. Wusstet ihr, dass der Heilige Geist der absolute Profi in Buchhaltung ist? Hätte ich nicht für möglich, doch, hätte ich natürlich für möglich gehalten, aber es, habe ich, also es war wirklich so, dass ich etwas in meinem Büro, in dem Nebenjob, was ich ja mache als Buchhalter einer Spedition, ich habe über Wochen, wirklich ist es nicht gelungen, über Wochen musste ich eine Sache, das nennt sich für diejenigen, die vielleicht hier sind oder zuhören, A1-Bescheinigung musste ich ausstellen für unsere Fahrer, die eben nicht nur in Deutschland fahren, sondern auch europäisch unterwegs sind, als Bestätigung in den Ländern, dass sie sozialversichert sind. Und diese A1-Bestätigung, meine Güte, ey, die haben mir echt Mühe bereitet. Ich habe Stunden um Stunden daran gesessen, in meinem Dativ-Programm das irgendwie hinzukriegen. Und ich dachte, ich hätte alles logisch aufgearbeitet, meine Datensätze für jeden Fahrer angelegt. Ja, und es hat immer die gleiche Fehlermeldung gezeigt. Das Gute ist, dass wir im guten Kontakt mit unserem Steuerbüro stehen. Die konnten mit der Fehlermeldung aber auch überhaupt nichts anfangen. Ich habe im Internet gesucht, ich habe Dativ angeschrieben und so weiter und keiner konnte mir helfen. Und ich habe dann diese Woche gebetet, Gott, es ist jetzt der letzte Versuch, den ich starte. Dann gebe ich es ab an eine andere Firma, die das sonst immer für uns gemacht hat. Das hat mich aber gewurmt, ja. Also ich will nicht, dass andere Firmen das für uns machen, auch noch Geld verlangen von uns. Ja, ich will es hinkriegen. Ja, war richtig zornig. Aber ich habe gebetet, Gott, die letzte Chance. Und ich habe einen Impuls in diesem Moment und der war die Lösung. Hey, Gott ist gut, oder? Ich liebe Gott, weil er einfach so praktisch ist, wirklich so ganz praktisch in unserem Alltag uns hilft. Danke Gott, danke Gott. Gestern sind Steffi und ich so um unseren See herumgelaufen, es ist unser See, so bezeichnen wir den, der so ein bisschen weiter weg ist von unserem Haus, so ein Regenauffangbecken ist das. Und wir überholen da zwei junge Männer. Und ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal so gegangen ist, du kannst gar nicht anders wie den Gespräch der Leute, die, an denen du vorbeigehst und die dann eine Weile hinter dir laufen, dem Gespräch zu lauschen. Ja, du willst es gar nicht, also dich interessiert es eigentlich gar nicht, ne? Aber du wirst mit hineingezogen in dieses Gespräch. Ja, und ich konnte überhaupt nichts anfangen mit dem, was die so, über was die sich ausgetauscht haben. Ich habe ständig so versucht, um was geht denn das hier? Über was unterhalten die sich? Ich hatte nicht mal den Anflug einer Ahnung, um was es da eigentlich gehen könnte. Ja? Habt ihr das schon mal erlebt? Ich lese euch mal andere Beispiele vor, wenn ihr so Sätze hört. Zum Beispiel, ihr sitzt neben jemanden im Flugzeug und er spricht am Telefon mit jemandem. Oder ja, genau die gleiche Situation. Und da fällt so ein Satz von, durch den Kauf von spekulativen Optionen wurden Aktien ganz gewaltig aus dem Rennen geworfen. Na, um was kann sich das da wohl handeln? Ich denke mir mal, das ist irgendwie ein Gespräch über Börsenmakler, ja, wo die sich austauschen. Ja. Oder ein anderes Gespräch. Du hörst so einen Satz wie, Schnittstellen, die den Modulen als Datenbankverwalter dienen, können durch den Einsatz von Makros unterteilt werden. Vielleicht Computerprogrammierer? Irgendwie sowas? Anderer Satz. Wir mussten die Balken mit Zwischenträgern erweitern. Zimmermann, genau. 50% der Sorte ist eine fakultative Platzierung und die anderen 50% dienen als Rückversicherungsvertrag mit einer Überschussverlustprovision zu 1 Million Euro. Ja, es hat irgendwas mit Versicherung zu tun. Sie wird zuallererst eine Ausgleichung benötigen, bevor wir den abschließenden Eingriff machen können. Es kommt vom Zahnarzt. Der kerygmatische Imperativ ist theologisch soteriologisch. Theologieprofessor. Der Abgarwert war 10. Abgarwert, das ist Kinderarzt oder Hebamme. Also wenn du selber in dieser Branche tätig bist, dann weißt du, um was es hier geht. Gewisse Ausdrücke, gewisse, wie man Dinge ausspricht, sind dir geläufig. Ja, und das bezieht sich dann so auf eine Berufsgruppe, die anderen, für die ist es böhmische Dörfer. Ja, wir merken das bei uns auch zu Hause, da passieren manchmal Gespräche so unter meinem Nachwuchs, wo meine Frau und ich verloren sind und nicht mitreden können. Unser erstes Gebot, was wir uns vor einigen Wochen angeguckt haben, das erste Gebot Gottes, handelt es sich um den richtigen Gott auf den Thron unseres Lebens zu setzen. Könnt ihr euch erinnern? Das zweite Gebot war, ihn anzubeten und nicht nur ein Abbild dessen, was er ist. Und das dritte Gebot, mit dem beschäftigen wir uns heute, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Heute geht es tatsächlich um Reden. Wie sollte die Gepflogenheit der Menschen sein, wie wir über und mit Gott sprechen? Und hier heißt es, wir sollen diesen Namen mit Ehrfurcht, mit einem Respekt behandeln. Ja, seinen Namen nie irgendwie leichtfertig oder will auch mal sagen, mechanisch irgendwie mit einbauen. Okay? Und unsere Frage, die wir uns jetzt an dieser Stelle stellen, ist, wieso ist dieses Gebot unter den Top 10? Also integriert in den 10 wichtigsten Geboten. Seht mal, wenn wir diesen Namen aussprechen, dann muss uns bewusst sein, dass hinter dem Namen das Wesen steht. Das Wesen Gottes steht. Und wenn wir auch nur für den Bruchteil einer Sekunde oder auch nur in Gedanken Gott in Verbindung bringen durch eben Negativen oder Dinge, die Gott verunehren, also nicht Ehre bringen, dann verurteilt Gott das, weil er das mit seiner Person, mit sich selber in Verbindung bringt. Also das dritte Gebot ist eigentlich eine Aufforderung, den Gebrauch seines Namens nur für Anbetung herzunehmen. Also nur für die Schönheit, für dessen Werk und wie Gott ist. Weil hinter dem Wesen des Namens, nämlich der würdige, der einzig würdige Gott steht. Seht mal, in der Bibel gab es einen Moment. Und zwar gerät ein Mann in Streit mit jemand anderem. Und die Folge davon, 3. Mose 24, Vers 11, heißt es, der Sohn der israelitischen Frau lästerte den Namen des Herrn und verfluchte ihn. Leute, das kann mal schnell passieren, oder? Der will vielleicht zuschlagen, okay? Der andere wehrt ab. Verpasst ihn einen Kinnhaken, der erste ist voller Enttäuschung, voller Wut. Können wir uns das so vorstellen? So zwei hitzige Männer, die sich dann in einer immer größeren Gewalt verprügeln, bis dass der Unterlegene flucht und dabei den Namen Gottes benutzt. Soll ich euch mal die Folge vorlesen, was daraus entstanden oder was da geschehen ist? Und der Herr redete zu Mose. 3. Mose 24, Vers 13, führe den Flucher nach draußen vor das Lager und alle, die es gehört haben, sollen ihre Hände auf seinen Kopf legen und die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Und zu den Söhnen Israels sollst du reden, wenn irgendjemand seinen Gott verflucht, dann soll er seine Sünde tragen. Und wer den Namen des Herrn lästert, muss getötet werden. Die ganze Gemeinde muss ihn steinigen. Wie der Fremde, so der Einheimische. Wenn er den Namen lästert, soll er getötet werden. Naja, das machen wir ja eh nie. Also heute bin ich wirklich aus dem Schneider bei diesem dritten Gebot. Haben wir schon bei den ersten zweien gedacht. Und auch hier sind wir ertappt worden. Und das ist gut. Gott darf uns ertappen, oder? Und wenn es auch in diesem Moment für uns Menschen auch noch so eher kleinlich erscheint, wenn Gott es wichtig ist, wollen wir nichts für kleinlich erachten, oder? Was Gott sagen will, ist, wenn oder wer hat das Recht, gegen Gott seine Faust zu erheben und wütend zu sein und auch in irgendeiner Art und Weise seinen Namen zu missbrauchen? Das ist ja nur Altes Testament. Jetzt sieht Gott es nicht mehr so eng. Ist es so? Nun, übt euch mal in folgendem kreativen Denken. Ihr seid schon lange hier in der Gemeinde beheimatet, ihr setzt euch ein, ihr dient Gott und den Menschen. Und eines Tages kommt der Pastor und sagt, Leute, heute bringe ich euch die wichtigste Botschaft überhaupt. Ich habe 5 Anliegen. Das ist die wichtigste Message, die ihr hören müsst. Also ich glaube, das würde eine gewisse Erwartung schüren. Und der ein oder andere wird sogar sein Notizbuch, egal ob physisch, als Papier oder digital, zücken und schon gucken, dass er nichts verpasst, oder? Könnt ihr euch so reindenken in dieses Bild? Und dann steht er, der Pastor, vorne und gibt seine Botschaft wieder, seine 5 Punkte. Stellt euch jetzt vor, das wäre nicht der Pastor, sondern Jesus. Jesus steht vor der versammelten Gemeinde, vor den Leuten, die ihm nachfolgen, und gibt seine Priorities, also seine 5 Prioritäten wieder. Also ich glaube, jeder von uns will nichts verpassen. Mucksmäuschenstill, wenn da jemand noch irgendwie quiekt oder quakt, den wird man vielleicht sogar anfauchen. Sei still! Jesus sagt jetzt wirklich seine Priorities. Deine 5 Punkte. Ich will die unbedingt mitkriegen, oder? Und dann beginnt Jesus. Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Wow, Neues Testament. Dein Name werde geheiligt. Das wichtigste Anliegen für Jesus. Dieses Gebetsanliegen an vorderster Stelle, dass Gottes Name geehrt wird, mit Ehrfurcht behandelt wird. Hey, verstehen wir, also kriegen wir langsam so ein Gefühl, wie ernst es Gott damit ist? Kann es sein, dass es eines der Gebote ist, die am häufigsten übertreten werden? Weil es so unwichtig erscheint, weil es so vielleicht so gang und gäbe ist oder oft auch, naja, das sind wir schon bei den Gründen, Unwissenheit herrscht darüber, dass man nicht informiert ist, dass man sich der Ernsthaftigkeit gar nicht bewusst ist, was hinter den Namen steckt. Und was üblich ist in der Nachbarschaft, in der Schule, wird immer mal wieder, oh mein Gott, gesagt oder um Gottes Willen oder wie auch immer. Also der Name Gottes in irgendeiner Art und Weise eingebaut, wo er nicht zur Anbetung Oder ich will das mal erweitern, zur direkten Ansprache oder zur direkten Beziehungspflege mit ihm genutzt wird. Verstehen wir, was ich meine? Und im Alten Testament wird sogar das mit Tod bestraft. Vielleicht trifft es auf dich zu, dass du hier nicht aufmerksam genug warst. Dass wir in irgendeiner Art und Weise, vielleicht durch Unwissenheit, Gottes Namen entehrt haben. Leute, ich darf euch sagen, wir müssen Gott um Vergebung bitten, aber er vergibt uns auch. An dieser Stelle sich zu entscheiden, Gott, wir wollen deinen Namen nie wieder missbrauchen. Und Leute, wenn ich hier stehe und darüber erzähle, dann muss ich mich selber eines gewissen Gefühls erwehren. Ach, nee, das ist doch nicht so wichtig. Echt komisch, oder? Leute, es ist Gott so wichtig. Deshalb möchte ich all meine Emotionen und alles, was in mir ist, eigentlich dafür gebrauchen und verwenden, zu sagen, Leute, tut Buße. Ja. Leute, lasst uns den Namen Gottes ehren, heiligen, groß halten, mit Respekt auch betrachten, okay? Manchmal, und ich glaube, dass das Beispiel vom Alten Testament nicht unbedingt Unwissenheit war, sondern Unkontrolliertheit. Ja, also eine gewisse Zügellosigkeit. Vielleicht wusste er sogar um Gottes Gebot. Ja, aber er hat die Beherrschung verloren. Wie oft verlieren Menschen ihre Beherrschung? Ihr nicht, oder? So Wutanfälle, das kennen wir gar nicht. Ne? Oder dass man enttäuscht ist und dann rutscht einem was raus. Da hat doch der vor mir glatt den allerletzten Parkplatz weggenommen. Obwohl ich es doch so eilig habe. Leute, seitdem ich helfen durfte bei dem Umzug nach Bremen von unserem Größten, habe ich gemerkt, wie gesegnet wir hier sind mit Parkplätzen. Hey, Bremen und wir mit unserem riesen Auto. Da kommst du dir wirklich vor, wie wenn du ein Raumschiff hast und du das wirklich in so eine Smart-Auto-Park-Lücke reinquetschen musst. Da kann schon mal echt, ja. Oder du triffst mit deinem Hammer deinen Daumen. Hast du das schon mal erlebt? Da bist du meistens nicht die Relaxedheit in Person. Oder das Baby, das nachts schon wieder schreit. Wie oft entgleist da etwas? Wir verlieren die Kontrolle und der Name Gottes wird auf sorglose Art und Weise benutzt. Ich habe das Gespür, dass diese Gemeinde um den Wert und den Respekt von Gottes Namen weiß. Das habe ich echt im Gespür. Und ja, das lasse ich jetzt einfach mal einfließen. Martin, das Lied, was du geschrieben hast, was wir heute ja wieder gesungen haben, das zeugt davon, dass diese Gemeinde ein Ort ist, wo Gottes Name wirklich geehrt wird, respektiert wird. Ich hatte vorhin im Lobpreis wirklich den Impuls, Martin, dass ihr diesen Song wirklich hinausbringen müsst, unbedingt. Dass ihr als Team oder zusammengewürfelt mit einem Lobpreis und wie auch immer, das professionell arrangiert, auf wirklich Kohle investiert in Facebook-Ads und YouTube, was auch immer, wieso sollen nicht immer nur, keine Ahnung, Werbung für Energy Drinks und oh, was man da in Werbung kriegt, ja. Ich glaube wirklich, dass es eine Investition ist in unsere Nation, wenn dieses Lied, die Botschaft, die Salbung, die dieses Lied trägt, wirklich ausgebreitet wird. Und ich glaube wirklich, dass diese Gemeinde dafür echt investieren sollte. Weil es den Namen und den Wert und den Inhalt Gottes hochhält und so dermaßen für einen selber praktisch greifbar werden lässt. Das nur so als also es ist wirklich etwas, wo ich in mir empfinde. Aber gut, wir waren hier bei den Menschen, die unkontrolliert da irgendwas aussprechen und hinterher bedauern sie es, sie sind traurig darüber. Ja, es wird ihnen bewusst, dass sie den Namen eingesetzt haben für etwas, wo sie eigentlich gar nicht wollten. Aber wisst ihr, Gott ist auch hier treu und er vergibt uns. Aber was uns echt immer wieder plausibel vor Augen geführt wird, ist, dass es schwer ist, die Zunge zu beherrschen. Jakobus 3, ab Vers 7, also besser kann man es nicht ausdrücken. Die Bibel ist nicht nur vom Inhalt her, sondern auch rhetorisch so dermaßen punktiert. Die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Zeig mir dem anderen deine Zunge. War ein Scherz. Nee, mach das nicht. Seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt und unkontrolliert verbreitet sie ihr tödliches Gift. Ach, passiert nur den Nichtchristen so, ne? Trotzdem sagt Gott, dass wir sie kontrollieren müssen, auch wenn es schwierig ist. Wir sollen jede Anstrengung unternehmen, um unsere Zunge zu seiner Ehre und nicht zu seiner Unehre zu gebrauchen. Leute, was können wir hier tun? Und ich glaube, ich empfinde, dass dieses Gebot nicht nur über das, was wir sprechen, darauf eingehen will, sondern sogar noch tiefer geht. Wir müssen unsere Herzen untersuchen. Leute, in der Bibel steht, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz eines Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens. Denn was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Leute, hey, ihr dürft hier auch mal wirklich eure kreative Vorstellungskraft nutzen. Ich stelle mir es wirklich buchstäblich vor, wessen das Herz voll ist, es wird überfließen und es kommt aus dem Mund raus. Wenn im Herzen Unbeherrschtheit ist, Unkontrolliertheit, eine Unzufriedenheit, was wird dann da rauskommen? Wo bin ich denn hier? Ach, hier. Deshalb glaube ich, dass Selbstbeherrschung, gute Absichten und so weiter und so fort nicht helfen, wenn Sünde, wenn Dunkelheit, wenn Schmutz im Herzen ist. Sobald wir unter Druck stehen, wird genau das an Rebellion und an Zorn oder Hass oder was auch immer aus unserem Herzen dann rausfließen aus unserem Mund. Und da will uns der Heilige Geist helfen, wirklich unseren Mund zu reinigen durch gereinigte Herzen. Okay? Ein reines Herz zu haben, immer wieder, immer mehr. Und dazu müssen wir den Heiligen Geist bitten, einfach zu sagen, Heiliger Geist, ich brauche hier deine Hilfe, er wird uns verändern. Dagegen bringt der Heilige Geist in unserem Leben nur Gutes hervor, heißt es in Galater 5. Ihr kennt die Bibelstelle, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, der uns unterstützt, in diesen Prozess. Und da sind die ersten zwei Gebote schon die Vorläufer davon. Das erste Gebot, sich unter die Autorität Gottes zu stellen. Das zweite, ihn als Gott anzubeten, wie er in der Bibel beschrieben ist und nicht nur im Abglanz davon. Natürlich helfen auch so Dinge wie Bibel lesen, Zeit mit Gott zu verbringen, ja, in der Gemeinschaft mit Christen zu leben. Je mehr wir das in unserem Alltag einbauen, desto mehr werden wir überhaupt nicht daran denken, Gottes Namen zu fluchen oder einzusetzen zu seiner Unehre. Es wird eher erschreckend sein, dass wir seinen Namen entehren könnten. Und das spüre ich hier in der Gemeinde. Ich glaube, hier herrscht wirklich eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Die hat Gott wirklich hier hineingegeben. Auch durch Herzen der Menschen, die ihm alles gegeben haben. Merkt ihr das auch? Leute, wir haben den Wunsch in uns, Gott zu ehren mit dem, was wir sagen. Vielleicht sollten wir das ausbauen zu einem Wunsch, dass wir auch sonst mit unserer Sprache, auch wenn es nicht um Gott geht, ihn ehren. Also abrücken von Unanständigkeiten, von Geschwätz, von Lästern, Halbwahrheiten, Übertreibungen, schmutziger Witze, keine raue Sprache zu haben. Ihr wisst, was ich meine, oder? Also es ist das Ausbauen, nicht nur, wie wir mit Gott oder über Gott sprechen, sondern auch, wie wir mit oder über andere sprechen. Oh, jetzt wird's ganz schön hart. Jetzt fühlen wir uns doch wieder viel mehr angesprochen, wie wir anfangs dachten, oder? Also alles zu vermeiden, was, oder in dem, was wir sagen, alles zu vermeiden, was irgendwie nicht die Gnade und die Reinheit und die Liebe Gottes widerspiegeln könnte. Ist das unser Ziel? Gott verdient es, dass sein Name geehrt wird. Lässt du dich in diesen Prozess mit hineinnehmen, dass der Heilige Geist dein Herz reinigen darf, damit jedes Wort, was rauskommt, Gottes Namen ehrt, damit jedes Wort, was aus dir herauskommt, was du zu Gott, aber auch zu anderen sagst, Gottes Namen ehrt. Das ist eine Herausforderung. Aber wir nehmen sie an, oder? Es gibt natürlich auch die Leute, die von dem allen gar nichts wissen. Die Leute, die einfach nicht errettet sind. Und es gibt sie. Also da gibt es auf der einen Seite die Menschen, die kapiert haben, dass sie eines Tages vor ihrem heiligen Gott stehen. Ja, was sie auch getan haben hier auf der Erde. Ja, Geld angehäuft, gute Werke, Macht, was auch immer, Talente, Errungenschaften. Das wird keine Bedeutung haben. Viele Menschen wissen das mittlerweile. Ihr auch, oder? Wir stehen vor unserem Schöpfer mit leeren Händen. Außer, wenn wir Buße getan haben. Wenn wir Jesus gebeten haben, Herr zu werden über unserem Leben. Und viele haben das gemacht. Und sie haben Freude gespürt. Ja, die Gewissheit, ich bin ein Kind Gottes. Und wenn Jesus wiederkommt, bin ich bei ihm. Ihr kennt diese Erfahrung, oder? Und viele, die auch übers Internet diese Predigt hören, ihr kennt diese Erfahrung. Diese Leichtigkeit, diese Hoffnung auf ein ewiges Leben, gerade dann, wenn alles drumherum und in der Welt drunter und drüber geht. Zu wissen, wir leben für jemand ganz anderem. Und eines Tages stehe ich vor ihm und er wird mich mit offenen Armen herzlich willkommen heißen. Und das ist das, was uns motiviert, Gott noch mehr zu lieben und ihn so zu behandeln, wie er es verdient hat. Oder? Das Wort Gottes, der Name Gottes ist für uns etwas, wo wir mit Ehrfurcht und Ehrerbietung auch behandelt haben wollen. Wir wollen über ihn überhaupt nicht fluchen. Nichts läge uns ferner, auch wenn es uns manchmal vielleicht rausrutscht, wie auch immer. Aber es gibt auch Menschen, die haben keinerlei Gewissensbisse mit diesem Gebot. Denen ist es völlig egal. Überzeugte Nicht-Christen, die haben Jesus nie als ihren persönlichen Retter kennengelernt, geschweige denn angenommen. Sie schenken Gott keinerlei Beachtung, diese Menschen gibt es. Und es stört sie nicht, wenn sie diesen Namen missbrauchen oder fluchen. Das macht ihnen manchmal sogar Freude, weil es ein Beweis sein soll, dass sie vor Gott keine Angst haben. Das ist wie ein Schild hochzuhalten. Ich habe die Kontrolle über mein Leben. Ich bin der Boss. Das ist wie ein Teenager, Leute, der das erste Mal in Gegenwart seiner Eltern raucht. Sonst hat er sich immer versteckt hinter den Autos. Ihr könnt euch jetzt überhaupt nicht reindenken in die Situation, ne? Weil sonst immer im Geheimen. Und eines Tages zückt er sein Feuerzeug und seine Zigarette und hockt sich im Wohnzimmer seinen Eltern gegenüber, zündet sich die Zigarette an und raucht. Ich bin mein eigener Boss, heißt es. Nicht, dass ich das jemals erlebt hätte, ja? Das möchte ich mal an dieser Stelle dick unterstreichen. Weder selber gemacht, noch erlebt. Ihr macht mir keine Angst, ich habe alles unter Kontrolle. Ich lasse mir überhaupt nichts mehr vorschreiben. Das ist das, was es ausdrückt. Und nicht glauben, drückt das Gleiche aus. Und manche ziehen das durch, 30, 40, 50 Jahre. Obwohl Gott vielleicht auf die eine oder andere Weise schon an ihre Herzenstür geklopft hat, durch andere Menschen, durch Situationen und Umstände. Bist du jemand, der Gott Flüche entgegenschleudert? Ah, hier spreche ich vielleicht eher zur Kamera, ja. Wer weiß, wer das sich anhört. Wenn du dazugehörst, dann habe ich eine schlechte und eine gute Nachricht für dich. Die schlechte ist, eines Tages wirst du diesen gerechten Gott ins Angesicht schauen müssen. Du wirst dich verantworten müssen für alles, auch für dein schlechtes Reden. Und du wirst keine Entschuldigung mehr haben. Du wirst keine Zeit mehr haben, dein Verhalten zu beheben. Du wirst ein Opfer von Gottes Zorn werden, den du entehrt hast. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, der gleiche Gott, den du verfluchst, liebt dich. Er liebt dich. Jetzt, in diesem Augenblick, wartet dieser Gott auf dich mit offenen Armen. Dass er dich als sein Kind umarmen darf. Alles, was du tun musst, ist umzukehren. Umzukehren zu Gott, indem du einfach sagst, Herr, ich bin derjenige mit dem dreckigen Mundwerk. Derjenige, der deinen Namen verflucht hat. Ich bin der, der seine kleine Faust dir, Gott, versucht hat entgegenzustrecken. Was für eine Einbildung. Gott, es tut mir leid, ich bitte dich um Vergebung. Ich möchte nicht, dass du, Jesus, mein Fluchwort wirst, sondern mein Segenswort und meine Anbetung. Ich möchte, dass du mein Retter wirst. Das ist die gute Nachricht für jeden Einzelnen. Wunderbar, oder? Leute, Gott ist erfüllt von Liebe für uns. Zu jedem, zu den sündigen Menschen, zu den schwachen Bewohnern dieses kleinen Planeten. Wir verdienen seine Liebe nicht. Aber er schenkt sie uns trotzdem, obwohl wir seinen Namen geflucht haben. Trotzdem sagt er, kehre um zu mir. Komm her zu mir, mein Kind. Hey, weckt das nicht ein Verlangen in uns, Gott, noch mehr unser Herz zu geben und ihm um ein reines Herz zu bitten, damit wir ihm auch reine Lippen anbieten können? Seid ihr mit mir? Ich möchte Gott reine Lippen anbieten können, mit dem ich ihn ehre. Ihn von Herzen ehre. Psalm 8, Vers 10, damit schließe ich. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Leute, die Beschäftigung im Himmel, die auf uns wartet, ist Gott zu ehren. Seinen Namen zu besingen, ihn zu bestaunen, es in Worte zu fassen, wer er ist, wie er ist, seinen Namen zu erheben. Warum also damit warten? Starten wir doch am liebsten, am besten jetzt schon damit. Okay? Also lass uns heute schon einstimmen in diesen Chor der ganzen himmlischen Welt, die seinen Namen heiligt. Lass uns jetzt schon erklären, wie gut er ist. Könnt ihr noch mal deinen Song singen? Mit den Leuten, die da sind. Leute, lass uns noch mal aufstehen. Ich möchte diese Botschaft heute wirklich ausfließen lassen, dass wir uns nochmal einklingen in dieses Lied und vielleicht ist es aber auch ein Moment, wo du erstmal ein paar Takte innerlich dich selber neu positionieren musst. Wo du zu Gott kommst und sagen musst, was dich jetzt innerlich bewegt, wo Gott seinen Finger draufgelegt hat, wo Dinge auch nicht so in Ordnung liefen. Und wisst ihr, echt noch einen prophetischen Eindruck für euch. Ich war am Freitag mit Alisa, mit meiner Tochter, in Hannover. Wir mussten wohin fahren. Und wir haben die Abzweigung verpasst, wo wir hinfahren mussten. Und normalerweise ist Google ja dann so schlau, dass er uns den nächsten Weg dann zeigt. Nur diesmal gab es keinen nächsten Weg. Wir mussten also wirklich zweimal so einen U-Turn machen, also so eine komplette Drehung machen, um wieder zur Ursprungsstrecke zu kommen, um dann diesmal die Abfahrt nicht zu verpassen, okay? Und ich glaube, dass den einen oder anderen, entweder hier oder wenn er die Botschaft übers Internet hört, dass der ein oder andere wirklich empfindet, wie wenn du bist an der richtigen Abfahrt vorbeigefahren. Und du empfindest, es ist zu spät. Es gibt keinen Weg mehr zurück zu diesem richtigen Weg. Ich möchte dir heute Morgen von Gott her zusprechen. Doch, den gibt es. Für dich bedeutet es, dass du zurückkehren musst, wirklich umkehren, vielleicht sogar nochmal, wo du Schleifen gedreht bist, um zurückzukommen zu dem Moment, wo du wusstest, das wäre eigentlich der richtige Weg gewesen. Das spreche ich dir zu. Und danke, Herr, dass du jetzt in diesem Moment, jetzt in diesem Moment da bist, Menschen berührst, wo Menschen jetzt wirklich umkehren, eine Kehrtwendung machen. Herr, da sagst du, ich bin gerecht, ich bin gut, ich vergebe dir. Und aus meiner Gnade heraus führe ich dich erneut zu dem Platz, zu der Stelle, zu der Zeit. Wo du damals den falschen Weg gegangen bist und jetzt führe ich dich hinein in den richtigen Weg. Ich führe dich in mein verheißtes Land für dich. Ich führe dich in die vorbereiteten Werke. Amen.